Liebe Gemeinde, ich kenne Situationen, in denen Christen gegenüber eine besondere Erwartungshaltung besteht. Wenn man sich im Gespräch oder in Begegnungen so outet und sagt, ich bin Christ, weil es sich irgendwie ergeben hat, dann folgt darauf manchmal betretenes Schweigen, so ein bisschen beklemmend. Mir geht es ja so, wenn ich dann dem Ich bin Christ noch hinzufüge und ich bin Pfarrer und man sieht mir das nicht sofort an, wenn ich den Talar anhabe, dann vielleicht noch etwas mehr. Aber es tritt dann oft so eine Erwartungshaltung ein, okay, da ist mir jetzt ein Christ gegenüber, die müssen ja irgendwie anders leben. Immer das Richtige tun, am besten auch keine Fehler machen. So die 10 Gebote kennt man ja allgemein noch in unserem Land. Da wird so ein moralisch korrekter Mensch verlangt. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Und das wird manchmal bewusst oder auch unbewusst an Christen herangetragen. Umso schlimmer ist es dann mit dieser Erwartungshaltung, wenn es in der Kirche Skandale gibt, gerade im moralischen Bereich. Dort, wo Christen Gelder veruntreuen, das geschieht nicht so selten, da ist ein großer Aufschrei da und genauso natürlich bei sexuellen Verfehlungen, die ans Licht kommen. Beispiele dafür gibt es genügend, da will ich gar keine erst aufzählen. Und dann gibt es große Enttäuschungen und Anklagen, ihr Christen, ihr seid ja auch nicht anders. Wie gehe ich mit solchen Erwartungen um? Sind sie überhaupt berechtigt, dass sie herangetragen werden? Unterscheiden sich Christen von anderen Menschen oder sind wir nicht alle Menschen und dabei gleich? Oder zeigen nicht gerade diese negativen Beispiele, die ich angedeutet habe, dass es eben doch keinen Unterschied gibt zwischen Christen und Nichtchristen im Verhalten. Dazu passt ein Auszug aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese aus Kapitel 5, dort die Verse 1 bis 9. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische und lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, dessen Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Soweit Paulus in seinem Brief. Und ich will heute Morgen über die ersten 2 Sätze, die er gesagt hat, sprechen, das andere so ein bisschen beiseite setzen. Das ist der Kontext, in dem Paulus viel dazu gesagt hat. Und Paulus fängt mit einer großen Herausforderung an, indem er nämlich sagt, folgt Gottes Beispiel. Oder man kann auch anders sagen, ahmt Gott nach. So wie Gott ist, das tut auch. Und ich finde, das ist ein riesiger Anspruch. Wie ich soll Gott nachahmen? Paulus, die Heilige Schrift, fordert uns dazu auf. Also muss es ja irgendwie möglich sein. Aber wie soll das gehen? Wir kennen ja diesen großen Unterschied und es gibt diesen großen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Gott ist allmächtig, wir nicht. Gott weiß alles, er ist allwissend. Wir wissen nicht alles, auch wenn ich Wikipedia fragen kann. Aber auch selbst da, Wikipedia weiß nicht alles. Gott ist ewig und verändert sich nicht in seinen Gedanken, wir schon. Also es gibt den Unterschied zwischen Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf, und trotzdem sind wir aufgefordert, Gott nachzuahmen. Dort, wo wir nämlich denken, und das kann eine Falle sein in diesen Sätzen, dass wir so sind wie Gott, sind wir auf der falschen Spur. Das ist nämlich die Spur der Schlange. Die hat sie schon in den ersten Kapiteln der Bibel gelegt. Ihr werdet sein wie Gott, war ihr lügenhaftes Versprechen und verdreht war es dazu. Und es wäre so einfach, wenn wir das immer im Leben entdecken würden, wo wir nicht auf dieser falschen Spur auch sind. Denn ich denke schon, dass wir Menschen manchmal solche Anwandlungen haben, so sein zu wollen wie Gott. Es gibt Menschen, die gerne helfen, Und es kann sein, dort, wo du gerne hilfst und eingreifst, wo es nur geht, will man manchmal nicht nur helfen, sondern vielleicht sogar Menschen retten. Wenn wir schon das Wort retten hören, das steht uns nicht zu, dass wir Menschen retten, das kann Gott allein. Vielleicht sieht das nach außen sogar ganz fromm aus, dass man ganz viel tut und Menschen hilft, was grundsätzlich gut ist. Aber der einzige Helfer und Retter ist doch letztlich Gott. Das sind wir nicht. Auch das nicht. Ahmt Gott nach. Wie geht das? Wie kann das sein? Und dazu führt uns, denke ich, eine Linie ins Alte Testament. Im dritten Buch Mose werden den Israeliten ganz viele Lebensregeln, gute Lebensregeln mitgegeben. Das Leben wird von Gott her geordnet. Und es gibt eine Menge an Anweisungen. Viele Opferarten werden vorgestellt, also wie man etwas opfert, weil Sünde da ist oder weil man sich bei Gott bedanken soll. Sünde und Schuld muss vergeben werden, dafür sind Opfer notwendig. Es wird genau beschrieben, was bei Diebstahl zu machen ist und so weiter. Es geht letztlich darum, wie das Leben zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen geordnet wird. Und ein Satz, und da denke ich, das ist der Kernsatz, der steht da im Mittelpunkt. Und der uns auf die Spur bringt, wie wir Gott nachahmen sollen. Der heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Alle Anweisungen, die drumherum sind, sind in diesem einen Satz zusammengefasst, heilig zu sein. Dafür muss nämlich das Volk Israel, dafür müssen Menschen nicht allmächtig, auch nicht allwissend sein. Sondern dieser Satz sagt vielmehr, sei etwas so wie ein Spiegelbild vom Charakter Gottes. Wie werde ich also Nachahmer, wie werde ich heilig? Zunächst einmal muss das Volk Israel in einer Beziehung zu Gott sein. Man muss dazugehören. In Israel war das so, entweder durch Geburt oder für die Jungs dann durch die Beschneidung am achten Tag kam er zum Volk dazu. Christ werde ich, indem ich getauft werde und indem ich Christus glaube. Seinen Worten, dadurch gehöre ich zu einer weltweiten Kirche, durch die Zeiten hindurch. Und durch diesen Glauben an Jesus bekomme ich einen Vater im Himmel. Und ich, der ich glaube, bin sein Kind. Und da öffnet sich plötzlich, und dieses Bild benutzt Paulus, das Bild der Familie. Wenn ich glaube, Jesus Christus ist mein Herr und das für mich in Anspruch nehme, werde ich Kind. Und an dem Bild von der Familie können wir gut lernen, wie wir Nachahmer Gottes werden können. Das ist ein schönes Bild, weil man mit Familie sich auch, damit kann man was anfangen, da kennt man sich aus. Wir haben ja so Sprichwörter für Eltern und Kinder, die ihr, denke ich, auch kennt oder manchmal sogar sagt, wie der Vater, so der Sohn. Oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Manchmal ist das positiv, manchmal auch negativ gemeint. Und letztlich sagen diese Sätze ja aus, dass Kinder so eine Art Spiegelbild ihrer Eltern sind. Das geht beim Aussehen los, dass man sagt, so die Tochter schlägt nach der Mutter, hat vielleicht die Nase des Vaters und die Ohren des Großvaters, wie das eben so zusammengefügt wird. Und dann noch die Zehen natürlich von der Tante Gerlinde. Also irgendwie können wir in manchen Dingen nicht raus aus Familienzusammenhängen. Wir sehen so aus wie unsere Familie. Und Kinder spiegeln die Eltern wieder, nicht nur im Äußeren, das habe ich ja gerade beschrieben, sondern auch in den Verhaltensweisen, im Charakter. Der wird natürlich über die Jahre geprägt, weil wir dort Zeit miteinander verbringen in der Familie. Und wie ist das jetzt da, Nachahmer Gottes zu sein in seiner Familie? Indem wir ja zu Jesus sagen, indem wir getauft sind, indem wir Gott um seinen Heiligen Geist bitten, lebt ja ein Teil Gottes in uns und wir tragen etwas von Gott in uns. Und dann ist eine Aufgabe, wie wir euch Nachahmer Gottes abgucken. Das macht jedes Kind in der Familie. Die Kinder schauen sich ab, was die großen oder kleinen Geschwister noch so machen, was die Eltern machen. Und vom himmlischen Vater sehen wir etwas von seinem Charakter in den ganzen Geschichten der Bibel. Er ist der Vater, der seine Kinder nie aufgibt. Er ist der Retter, der Israel aus dem Land Ägypten befreit und dann haben die eine lange Reise vor sich. Und die Kinder Israels sind auf dieser Reise wieder und wieder genervt. Das Essen schmeckt nicht, es ist zu eintönig. Wir wollen Fleisch. In Ägypten gab es mehr Gemüse. Das klingt wie eine Gruppe von nörgelnden und undankbaren Kindern. Und ich glaube, manchmal passt das gut in das Bild, dass das nicht nur für Israel, sondern auch für uns Christen gilt. Und wie reagiert der Vater? Der Vater gibt sie nicht auf. Er straft auch. Er ist kein Kuschelgott, der über alles hinweg sieht, als ob es das nicht gegeben hätte. Als ob nie auch Schuld da wäre und die irgendwie damit umgegangen werden muss. Vergebung braucht. Oder bei Israel sogar eine Strafe von 40 Jahren Umweg in der Wüste ist. Aber das Herz, das Wesen Gottes, sein Charakter, der heilig ist, macht auch aus. Er gibt immer wieder die Möglichkeit für einen Neuanfang. Ich glaube, menschlich gesagt hätte man oft gesagt, mit dem Volk kannst du nichts anfangen, das gebe ich auf. Vielleicht sagst du das auch manchmal über dich, aus mir wird eh nichts mehr. Ich gebe mich auf. Aber so ist der himmlische Vater nicht. Er vergibt gern. Und deswegen sagt Paulus ein paar Sätze vorher, in dem, was ich gelesen habe, ihr Christen, ihr sollt auch vergeben, weil ihr einen Vater habt, der vergibt. Und wer einen Vater hat, der vergibt, der kann das an seinem Vater sehen und auch mit anderen so umgehen. Und das ist ja der Schlüssel für jegliche Art von Beziehung, in denen wir leben. Dass wir anderen die Möglichkeit geben, immer wieder neu anzufangen, ihnen zu vergeben. Arme den Charakter Gottes nach, übe und lebe das als Kind. Abgucken. Aber wir müssen auch Kraft tanken, damit wir abgucken können. Ich habe ja damit begonnen, über die Erwartungen zu sprechen, die manchmal Menschen an Christen herantragen. Vielleicht hat man die manchmal selber oder die Erwartungen sind auch in der Gemeinde da, wie wir sein sollen und eben nicht. Und ich glaube, das Wesentliche ist, Menschen werden immer Erwartungen haben, dass wir diese Erwartungen ablegen. Und es kann sein, dass diese Erwartungen, die Menschen haben, stimmen, vielleicht stimmen sie auch nicht. Aber das einzige Entscheidende ist in unserem Leben, welche Erwartungen Gott hat und was sein Wort sagt. Alles andere raubt uns Kraft. Wenn wir uns darum drehen, was denkt denn der andere oder passt das jetzt irgendwie? Das ist nervig, das ist anstrengend. Und Paulus wird noch konkreter. Er sagt, lasst euch von der Liebe leiten. Was Liebe ist, ich glaube, wenn wir uns hier jetzt jeder gegenseitig fragen würde, haben wir so immer so ein Stück auch eine unterschiedliche Definition davon. Paulus wird ganz konkret, indem er verschiedene Bereiche durchgeht. Ich habe viele davon gelesen, ein paar Verse vorher, vor dem Kapitel 5, fängt Paulus da schon an. Er sagt was zum Geld. Er sagt, seid nicht habgierig, das zeigt Liebe, sollt nicht stehlen. Im Umgang mit den Menschen sagt, es soll die Wahrheit sagen, nicht lügen. Auf die Worte achten, die ihr benutzt. Wir gehen in den sexuellen Bereich hinein. Jede Art von Unreinheit meiden. Das geht, sagt ja Jesus, in den Gedanken schon los. Ganz viele Bereiche. Das heißt, sich von der Liebe leiten zu lassen. In der Liebe zu leben. Und so sollt ihr leben, sagt Paulus. Aber wie kann ich das? Und dafür gibt auch Paulus einen Schlüssel, der uns die Kraft dazu gibt, auch anders zu leben. Er sagt, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Das einfach so liest, das fange ich mit Gabe und Opfer an und das soll was schön riechen. Das ist ein Bild, was uns Paulus wieder ins Alte Testament hineinführt. Da geht es darum, Opfer zu bringen. Das sind wieder die ganzen Opfer, die als Speise oder als Tiere im alten Israel gebracht werden sollten. Manchmal als Dankopfer. Oft aber, wenn Schuld, wenn Sünde da war, sollten diese Opfer gebracht worden. Die Liebe hat eben ihren Preis. Wenn ich lieben will und dort auch, wo noch keine Liebe da ist, dann kostet das was. Dann muss ich vielleicht mein Ego für den anderen zurückstellen, um zu helfen. Und im Äußersten muss sogar einer sterben, damit Liebe möglich ist. Was meine ich mit diesem Satz, dass Liebe was kostet, Einsatz fordert, dort, wo keine Liebe da ist? Ihr habt vielleicht in der Schule diesen Roman von Romeo und Julia lesen dürfen. Vielleicht habt ihr von ihm gehört, muss ihn gar nicht gelesen haben. Der ist so bekannt von Shakespeare, die Geschichte. Es ist eine tragische Liebesgeschichte. Und Shakespeare beschreibt zwei verschiedene Familien, die verfeindet sind. Zwei Clans, die Capulets und Montagues. Und die liegen miteinander im Streit. Und dann suchen, oder wie das natürlich so ist, es braucht eine Zuspitzung da drin, Romeo und Julia aus unterschiedlichen Familien verlieben sich ineinander und suchen einen Ausweg aus dieser lieblosen Situation, wie sie sich doch lieben und heiraten können. Wir haben verschiedene Pläne geschmiedet und Julia versucht dann über einen Trank, die sie nimmt, dann ist sie scheintot, über eine Nachricht, die sie um Romeo zukommen lassen soll, die leider die Nachricht nie ankommt, das zu lösen. Am Ende sieht ihr geliebter Romeo sie, denkt, dass sie tot ist, nimmt Gift und stirbt auch. Dann erwacht die Julia und nimmt sich selber das Leben. Das Ende dieser Geschichte ist aber, dass sich die Familien aussöhnen. So endet das Ganze. Vielleicht kennt ihr ja den Satz, muss es immer erst so schlimm sein, bis Menschen aufwachen, bis Menschen etwas verstehen. Hier muss die Liebe so weit gehen, dass einer sterben muss. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Vorbild von Romeo und Julia positiv sind. Also Selbstmord ist natürlich kein Vorbild, sicher nicht. Aber manchmal muss Liebe zum Äußersten gehen. Und der, der für die Liebe zum Äußersten geht, und das hat Paulus mit diesen Worten gesagt, ist Jesus. Und daher ist er der größte Liebhaber überhaupt, den es je gegeben hat. Der, der sein Leben aufgibt, dort, wo keine Liebe ist, dort, wo ihn die Leute ablehnen, noch nie nach ihm gefragt haben, lässt er sich töten, damit die Liebe durchbrechen kann. Er lässt sich von Pilatus verhören, von den Soldaten durch Jerusalem schleppen bis ans Kreuz. Damit Gott und Mensch, damit Gott und du, damit wir versöhnt sein können, damit wir Liebe erleben. Das ist, was Jesus antreibt, die Liebe, die zum Äußersten geht. Er stirbt anstelle, deswegen ein Opfer, damit wir von Gott als rein angesehen werden können. Wir sind geliebte Kinder, weil Jesus für uns gestorben ist. Und diese reine, pure Liebe von Jesus ist der Motor für das Leben eines Christen. Und das praktisch werden zu lassen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Als geliebte Kinder in Liebe zu leben. Ich will schließen mit ein paar praktischen Aufgaben für die Woche, wo es praktisch werden kann für dich. Ahme Gott nach, habe ich gesagt, und lass dich von der Liebe leiten. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, wir müssen uns immer wieder den Charakter Gottes anschauen. Wie ist denn dein Vater? Denn so wie unser Vater ist, ist oft der Sohn, oder wie die Mutter so die Tochter, schau dir den Vater an, was heißt heilig sein? Das zweite Praktische ist, der Vater vergibt gern. Wo ist es bei dir dran, dass du jemanden vergibst, wo du vielleicht in irgendeiner Beziehung drin lebst, wo du etwas bei dir hältst, wo der Schritt dran wäre, zu vergeben, neu eine Beziehung aufleben zu lassen. Und das dritte ganz praktisch, wo wäre es bei dir dran, einmal dein Ego zurückzustellen und Liebe zu üben bei deinem Nächsten, aus dieser Liebe, die Jesus für dich hat. Lebt als Kinder des geliebten Vaters. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.